SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Abe, Ade. Japans Premier mit der längsten Regierungszeit, Shinzo Abe, muss abtreten aus gesundheitlichen Gründen. Auch beim Industrieverband Swissmem geht der Kopf. Hans Hess nimmt den Hut. Wir sagen, wohin er die Schweizer Maschinen-Elektrometallindustrie gebracht hat. Der US-Wahlkampf wird schmutzig und voller Lügen, zeigt die Analyse unseres US-Korrespondenten. Und mehr Kinderabzüge bei der direkten Bundessteuer, ja oder nein? Und zu welchem Preis? Unterschiedliche Antworten liefern die Nationalräte Philipp Kutter, CVP, und Beat Jans, SP, in der Rendezvous-Abstimmungskontroverse um 1. Im Studio begrüßt sie Ivana Pribakovic. Er war der Premier, der am längsten die Geschicke Japans in seinen Händen hatte, Shinzo Abe. Jetzt, mitten in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, will er das Ruder abgeben, aus gesundheitlichen Gründen. Martin Aldrovandi, ist Abes Gesundheitszustand ein glaubwürdiger Grund für den Rücktritt?
Ich denke schon, ja. Shinzo Abe hatte ja immer wieder gesundheitliche Probleme. Er leidet seit Jahren an einer chronischen Darmentzündung. Deshalb musste er 2007 ja bereits zurücktreten von seinem Posten als Premierminister. Zuvor war er weniger als ein Jahr im Amt, damals schon. Und dann hatte er ja dieses Mal auch mehrere politische Ziele, die er erreichen wollte. Die Änderung zum Beispiel dieser Friedensverfassung von Japan ist eine davon. Und auch wenn wir jetzt denken an die Olympischen Spiele in Tokio, die ja verschoben wurden, die werden jetzt auch nicht mehr unter ihm als Premierminister abgehalten.
Sie sagen es, Abe kann sicherlich nicht alle Früchte ernten, die er gesät hat. Welchen wichtigsten Erfolg kann denn Shinzo Abe verbuchen politisch?
Ja, ist der am längsten am Stück amtierende Premierminister Japans, und zwar seit dieser Woche. Er war auch lange unangefochten an der Spitze, trotz Skandalen und auch trotz sinkender Umfragewerte, vor allem jetzt auch nochmals gegen Ende. Und es sah so aus, als gab es einfach keine Alternative oder dass die Wählerinnen und Wähler eben keine Alternative in der Opposition sahen und er deswegen einfach an der Spitze bleiben konnte.
Shinzo Abe hat auch eine nationalistische Politik betrieben. Wie hat sich das niedergeschlagen im Verhältnis zu seinen Nachbarn?
Das hat sich natürlich nicht gut niedergeschlagen. Shinzo Abe galt als Hardliner, vor allem eben auch in der Sicherheitspolitik, als nationalistisch, auch wenn es um Japans Rolle geht, Japans Rolle im Zweiten Weltkrieg, um die fehlende Aufarbeitung. Da hat es immer wieder Streit gegeben mit China, aber zum Beispiel auch mit Südkorea, also jetzt auch in den letzten Jahren wieder. Andererseits hat natürlich die Spannung in der Region auch zugenommen, also Nordkorea mit seinen Raketen und mit seinem Atomprogramm und auch in China, das militärisch immer selbstbewusster, aggressiver, muss man sagen, auch auftritt. Das hat natürlich auch damit zu tun und das hat die Japaner natürlich auch verunsichert.
Ein Stichwort noch zur Wirtschaft. Abenomics, Shinzo Abes Versuch, die Wirtschaftskrise zu durchbrechen mit Konjunkturprogrammen, mit einer Geldschwemme und auch mit Deregulierungen. Was ist denn aus Abenomics geworden?
Ja, Shinzo Abe erhielt durchaus Lob dafür, also für sein Abenomics-Programm. Unter ihm erlebte Japan dann schließlich auch eine Wachstumsphase, aber das änderte sich jetzt letztes Jahr dann mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer einerseits, dann auch mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA, der ganzen wirtschaftlichen Lage, die sich verschlechtert hat, und dann schließlich auch noch mit der ganzen Corona-Krise. Und Japan kam dann wieder in eine Rezession. Das heißt, das, was Abenomics erreichen konnte, das wurde spätestens jetzt von der Corona-Krise wieder zunichte gemacht.
Danke für diese Einschätzungen, Martin Aldrovandi. In die Schweiz. Den Spitälern und Kliniken fehlen hunderte Millionen Franken wegen der Corona-Massnahmen. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Ursula Vogler.
Im ersten Halbjahr 2020 beläuft sich der finanzielle Schaden der Spitäler auf insgesamt rund 1,3 Milliarden Franken. Das zeigt eine Schätzung des Vereins Spital Benchmark und PwC Schweiz mit Zahlen von über 90 Spitälern und Kliniken. Grund für den Schaden sei, dass während der Corona-Maßnahmen im Frühling nur dringend notwendige medizinische Untersuchungen und Behandlungen hätten durchgeführt werden dürfen. Die Erwartung, dass die Menschen danach ihre verpassten Termine und Operationen nachholen würden, habe sich nicht bestätigt und zeichne sich auch in den nächsten Monaten nicht ab, heißt es in der Mitteilung. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet für die Schweiz und Liechtenstein 340 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 361, am Mittwoch 383. Zudem meldet das BAG einen weiteren Todesfall. Damit steigt die Gesamtzahl der Todesfälle auf 1725 im Zusammenhang mit Covid-19. In der Schweiz hat etwa jede vierte erwerbstätige Person Angst um ihren Arbeitsplatz. Vor einem Jahr war es noch jede fünfte Person. Die Angst, die Stelle zu verlieren, hat im Vergleich zum Vorjahr also zugenommen. Das zeigt der Sicherheitsmonitor des Schweizerischen Versicherungsverbandes. Im Allgemeinen fühlen sich 9 von 10 Personen in der Schweiz sicher, so viele wie im Vorjahr. Maßgebend für das Sicherheitsgefühl ist demnach vor allem das familiäre Umfeld, noch vor dem Arbeitsumfeld und dem Freundeskreis. Für die Untersuchung befragte die Forschungsstelle Sotomo im Juni 1400 Personen über 18 Jahren. Die Kantone Waadt und Wallis haben ihr gemeinsames Spital in der Region Riviera-Chablais kritisiert für die Führung der Finanzen. Das neu gebaute Spital ging Ende 2019 in Betrieb. Ein halbes Jahr später mussten die Kantone Waadt und Wallis zusätzliche Garantien von insgesamt 80 Millionen Franken sprechen, damit das Spital nicht zahlungsunfähig wurde. 2 Untersuchungsberichte bestätigen nun die bisherigen Vorwürfe gegen den Management. Unter anderem überschritt die inzwischen zurückgetretene Finanzdirektorin demnach ihre Kompetenzen. Sie nahm eigenmächtig ein Darlehen von 20 Millionen Franken auf, damit die Löhne im Spital weiter bezahlt werden konnten. In der gesamten französischen Hauptstadt Paris gilt eine Maskenpflicht unter freiem Himmel seit heute Morgen. Doch die Regeln sind nach Protesten nicht so streng wie ursprünglich vorgesehen. Die Pariser Stadtregierung hatte gegen eine Maskenpflicht auf dem Velo protestiert. Die zuständige Polizeibehörde des französischen Innenministeriums lenkte ein und teilte mit: Wer eine körperliche Aktivität wie Joggen oder Velofahren ausübe, bleibe von der Maskenpflicht befreit. Der Schweizer Film Schwesterlein vertritt die Schweiz im Wettbewerb um einen Oscar. Das hat die dafür zuständige Jury entschieden, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Der Spielfilm von Stéphanie Schuer und Véronique Rimond wird in der Kategorie des besten internationalen Films eingereicht. Schwesterlein handelt von einer einstigen Theaterautorin, die ihren schwerkranken Zwillingsbruder wieder auf die Bühne bringen will. Das Wetter. Heute Nachmittag und morgen ist es meist bewölkt, es fällt immer wieder Regen. In den Alpen, besonders in der Zentral- und Ostschweiz, sowie in Graubünden fällt morgen teils anhaltend Regen bei höchstens 16 Grad. Im Süden gibt es besonders morgen anhaltenden und intensiven Regen, verstärkt durch Gewitter bei maximal 21 Grad.
Donald Trump brachte seine Wahlkampfrede so auf den Punkt.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
Bei den kommenden Wahlen wird entschieden, ob der amerikanische Traum gerettet werden kann oder durch eine sozialistische Politik zerstört wird, so Trump. Mit seiner gut einstündigen Rede endete der Wahlkampf der Republikaner. 4 Tage Polit-Entertainment bot die Partei der US-Bevölkerung. Dabei stellten die Republikaner die aktuellen Probleme des Landes sehr eigenwillig dar, analysiert unser USA-Korrespondent Matthias Kündig.
America, Land of Promise, Land of Opportunity, Land of Heroes, Land of Greatness.
Im Vorfeld hatten die Republikaner eine positive Botschaft versprochen. Doch schon am ersten Abend waren ganz andere Töne zu hören. Statt von Hoffnung und Helden sprachen unzählige Rednerinnen und Redner von der Gewalt und vom Chaos, das angeblich in den von Demokraten regierten Städten herrsche.
Look at what's happening in American cities. Cities all run by Democrats. Crime, violence and mob rule.
Die Demokraten wollten das Land zerstören und den Menschen die Freiheit rauben, schrie die Freundin des Präsidentensohnes mit grimmiger Miene ins leere Auditorium.
They want to destroy this country. They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe so that they can control how you live.
Der demokratische Herausforderer Joe Biden sei im Würgegriff der radikalen Linken, die das Land in eine sozialistische Diktatur wie Venezuela verwandeln wollten. Der Einzige, der dies verhindern könne, sei Donald Trump, der beste Präsident aller Zeiten.
Went through many presidents, but this one I can say is the best president we've ever had.
Und dieser Donald Trump sei ganz anders, als ihn die Medien darstellten, nämlich warmherzig und mitfühlend.
I've heard him say the hardest part of his job is writing to loved ones of fallen soldiers.
Er unterstütze aber nicht nur die Angehörigen von gefallenen Soldaten, er sei auch ein großer Frauenförderer.
It didn't surprise me when President Donald Trump appointed so many women to senior level positions in his administration.
Kaum Platz im Amerika der Republikaner hatte die Corona-Pandemie, die schon über 180.000 Leben ausgelöscht hat. Oder die Wirtschaftskrise, die für Millionen von Menschen Arbeitslosigkeit und vor allem Ungewissheit brachte. Denn dafür trägt der Präsident nach Trumpscher Lesart keine Verantwortung, sondern China. Zu dieser alternativen Realität gehört auch die republikanische Interpretation der gegenwärtigen Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus. Denn letzterer existiert gar nicht im Amerika Trumps.
In much of the Democratic Party, it's now fashionable to say that America is racist. That is a lie. America is not a racist country.
Zum Beweis durften viele schwarze Republikaner auftreten und darauf hinweisen, dass Abraham Lincoln, der Präsident, der die Sklaverei abschaffte, ja ein Republikaner war. Und dass die USA das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei für alle, die hart arbeiteten.
Our family went from cotton to Congress in one lifetime.
Präsident Trump verwischte während des Parteitags wiederholt die Grenzen zwischen Amt und Wahlkampf. Er missbrauchte das Weiße Haus als Kulisse und pervertierte Amtsgeschäfte zu Reality-TV-Events. Zum Beispiel, als er einen Bankräuber live begnadigte oder ahnungslose Immigranten vor laufender Kamera einbürgerte.
So help me God.
So help me God.
You are now fellow citizens of the greatest nation on the face of God's earth. Congratulations.
Dass Schamlosigkeit zum Erfolgsrezept Trumps gehört, ist keine Neuigkeit. Der Parteitag hat aber gezeigt, dass auch in der Republikanischen Partei der Zweck die Mittel heiligt. Am Schluss zählt nur der Sieg und diesen erringt Trump nicht mit faktenbasierter Argumentation und konsistenten Botschaften, sondern mit dreisten Behauptungen, Übertreibungen und Lügen, die immer und immer wieder wiederholt werden, bis sie sich als vermeintliche Fakten in den Köpfen festsetzen. Die Demokraten müssen sich warm anziehen für die heiße Phase des Wahlkampfs.
Eine Analyse von USA-Korrespondent Matthias Kündig. Rendezvous, diese Themen haben wir noch für Sie. Hans Hess, der Mann an der Spitze von Swissmem und seine Erfolgsbilanz nach 10 Jahren. Wie bringt man den Bund um 380 Millionen Franken an Steuereinnahmen? Die spannende Geschichte der Abstimmungsvorlage zu den Kinderabzügen. Und Zukunftsmusik.
Hallo, darf ich Ihnen Ihr Getränk anbieten?
Wenn im Altersheim der Roboter die Arbeit übernimmt, die Reportage und die ethischen Fragen zum Thema im Rendezvous. Altbundesrat Schneider-Ammann war sein Vorgänger an der Spitze des Branchenverbands Swissmem. Seither präsidiert Hans Hess den Branchenverband und setzt sich für die Anliegen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie ein. Jetzt, mitten in der Corona-Krise, gibt er seinen Rücktritt bekannt, nach 10 Jahren. Was hat Hans Hess in der Zeit erreicht? Eine Bilanz von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Seit Ende 2010 setzt sich Hans Hess als Präsident des Branchenverbandes Swissmem unermüdlich für die Anliegen der Schweizer Industrie ein. Er tut dies unaufgeregt, bodenständig, ist direkt und klar in seinen Aussagen und er lässt sich von seinen starken Überzeugungen leiten. So ist der 65-Jährige beispielsweise ein Verfechter des dualen Bildungssystems. Er verteidigt die Schuldenbremse und steht in der jetzigen Krise Konjunkturprogrammen oder Affront-Perdu-Krediten skeptisch gegenüber, obwohl davon auch seine Verbandsmitglieder profitieren könnten. Die Schweizer Industrie durchlebte in seiner Amtszeit gleich mehrere ruppige Krisen. Der Schweizer Franken wertete sich kontinuierlich auf. Zeitweise kratzte der Euro-Franken-Kurs sogar an der Parität. Das setzte Maschinenindustrie, die stark von Exporten ins Ausland lebt, kräftig zu. Dennoch ist die Zahl der Angestellten in diesen 10 Jahren nur geringfügig zurückgegangen, von 330.000 auf aktuell 320.000. Hans Hess ist nicht überrascht, sondern stolz, wie er im Gespräch mit Radio SRF sagt.
Die Firmen haben diese Herausforderung angenommen und sich unglaublich schnell und unglaublich erfolgreich angepasst. Und das ist vielleicht das Schönste, was ich erleben durfte in meiner Swissmem-Präsidialzeit.
Hans Hess ist ein Pragmatiker. Als beispielsweise das Rahmenabkommen des Bundesrates mit der EU in der Schweiz auf Widerstand stieß, rief Hess hinter den Kulissen die wichtigsten Wirtschaftskräfte zusammen, um zu klären, wo konkret das Rahmenabkommen nachjustiert werden müsste, um doch noch die nötige Unterstützung zu bekommen. Dabei behielt Hess auch die Anliegen der Sozialpartner im Auge. Ein Gewerkschaftsvertreter beschreibt Hans Hess als harten, aber fairen Verhandlungspartner. Er habe die Personenfreizügigkeit, aber auch den Lohnschutz unterstützt. Der studierte ETH-Werkstofftechniker war nie nur Verbandsvertreter. Er war immer auch selber in der Industrie tätig, seit rund 40 Jahren. Zuerst operativ, später vor allem in Verwaltungsräten. Zum Beispiel bei Comet, Burkhardt Compression, Leica, Dormakaba Sulzer oder Huber & Zune. Das macht ihn glaubwürdig, aber auch angreifbar. So musste er auch schon öffentlich heftige Kritik von Investoren an seine Unternehmensführung einstecken. Zum Beispiel bei Comet rumorte es kürzlich tüchtig rund um seinen Abgang dort. Jetzt, mitten in der Corona-Krise, räumt Hans Hess den Präsidentenstuhl beim Branchenverband Swissmem.
Ich glaube, wir haben das Tal durchschritten. Wie schnell es dann auf der anderen Seite hochgeht, ist schwierig zu sagen.
Das zu begleiten wird ab dem nächsten Jahr Sache seines Nachfolgers, Martin Hirzel, sein. Hans Hess hingegen wird sich dann anderen Aufgaben zuwenden.
Ich habe verschiedene Aktivitäten im Start-up-Bereich gestartet. Ich habe immer noch meine 2 Verwaltungsratspräsidien und Vizepräsidium. Und meine Großkinder freuen sich auch, wenn sie etwas mehr Zeit von ihrem Großvater haben.
Eigentlich hätte die Änderung den Bund 10 Millionen Franken kosten sollen. Wegen eines Vorstoßes im Parlament könnten daraus 380 Millionen Franken Steuerausfälle werden. Es geht um die höheren Steuerabzüge für Kinder auf Bundesebene, eine der Vorlagen, über die wir in rund einem Monat abstimmen. Eltern sollen demnach nicht nur für Kinder, die in eine Kita gehen, Steuerabzüge geltend machen können, sondern der Abzug für jedes Kind soll erhöht werden. Eine Vorlage nicht nur mit brisantem Inhalt, sondern auch mit einer Entstehungsgeschichte voller überraschender Wendungen. Gaudenz Wacker.
Ursprünglich ging es um gut ausgebildete Mütter. Sie will der Bundesrat zu mehr Erwerbsarbeit motivieren. Für sie lohnt sich das oft nicht. Krippenplätze sind teuer. Linderung bringen soll ein höherer Steuerabzug für Fremdbetreuung. Finanzminister Ueli Maurer.
Das kommt all jenen gut ausgebildeten Frauen zugute, die gerne im Erwerbsleben bleiben und die heute eigentlich bestraft werden.
Das klingt nach einer einfachen Änderung im Steuergesetz, sorgt aber für manche Überraschung. So etwa ist die Linke zunächst gespalten und trägt, was selten ist, die Differenz offen im Parlament aus. Die Grünen sind für den Steuerabzug, aus Gleichstellungssicht. Die SP ist dagegen. Frauen sparten vielleicht ein paar hundert Franken Steuern, rechnet SP-Nationalrätin Jacqueline Badran den Grünen vor.
Glauben Sie wirklich, dass das nur den geringsten Anreiz gibt, den Teilzeitgrad irgendwie zu erhöhen oder den Beschäftigungsgrad von gut qualifizierten Frauen zu erhöhen?
Wenn schon, müssten sowieso alle Familien von höheren Kinderabzügen profitieren. Dieser Meinung ist CVP-Nationalrat Philipp Kotter.
Die CVP setzt sich dafür ein, dass Familien ungeachtet ihres Familienmodells entlastet werden.
Also sollten auch jene Familien mehr von den Steuern abziehen, die ihre Kinder selber betreuen. Konkret 10'000 Franken Abzug pro Kind, statt wie heute 6'500. Kotter landet einen Coup. Er findet für seinen Einzelantrag eine Mehrheit im Nationalrat. Aus einer Vorlage für gut qualifizierte Mütter, die den Bund 10 Millionen Franken kostet, wird nun eine 380 Millionen Vorlage für alle Familien bzw. für jene Familien, die Bundessteuer zahlen. Dagegen wehrt sich zunächst auch die FDP. Ihre Wirtschaftspolitikerin Daniela Schneeberger sagt so:
Dient der Antrag nicht dem Ziel der Vorlage? Diese steht ja bekanntlich im Zusammenhang mit der Fachkräfteinitiative und soll die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern und ist in diesem Sinne kein Familienpaket.
Auch der Bundesrat ist dagegen. So würden hauptsächlich Familien mit guten Löhnen profitieren, sagt Finanzminister Mauro.
Und das dann im Löwen und im Ochsen zu erklären, weshalb man die hohen Einkommen entlastet und das als Familienpolitik verkauft und Mittelstandspolitik, das ist dann schon eine gewisse Schwierigkeit.
Folgt die nächste Überraschung. Die FDP ändert den Kurs. Fraktionschef Beat Walti erklärt, Familien mit höheren Einkommen schenke der Staat sonst schon nichts. Keine Prämienverbilligung, keine günstigeren Kita-Tarife.
Da muss ich sagen, finde ich es nicht exotisch, wenn man effektiv anfallende Lebenshaltungskosten im Umfang von 10'000 Franken auch bei der Bundessteuer zum Abzug zulässt.
Dabei bleibt es. Und darüber wird jetzt abgestimmt, weil die SP das Referendum lanciert hat. Folgt die letzte Wendung. Nun muss Finanzminister Maurer die Vorlage, die der Bundesrat so nie wollte, öffentlich vertreten. So wollen es die Regeln. Also macht Maurer Dienst nach Vorschrift. Der Bundesrat übernehme wie immer die Vorlage des Parlaments, gibt er vor den Medien zu Protokoll, einigermaßen begeisterungsfrei. Und fügt an:
Die Bedenken, die wir ursprünglich hatten, die sind natürlich nicht ganz ausgeräumt, weil wir müssen ja insgesamt für die Bundeskasse schauen, aber das ist die Ausgangslage.
Nach einigen überraschenden Wendungen biegt die Vorlage nun in die Schlusskurve. Letzte Station, Volksabstimmung in einem Monat.
Ja, und die Argumente pro und contra zum Thema gibt's um eins in der Rendezvous-Abstimmungskontroverse. Für einige von uns könnte folgendes Szenario dereinst durchaus wahr werden. Im Altersheim lässt sich eine Pflegerin von einem Roboter Bettdecken ausschütteln. Ein Bewohner macht seine Qigong-Übungen animiert, ebenfalls von einem Roboter. Denn unsere Gesellschaft wird älter und den Pflegeberuf wählen nicht genügend viele Jugendliche. Also setzen viele innovationsgetriebene Unternehmen auf Pflegeroboter. Auch Schweizer Firmen sind darunter. Die Fachhochschule Graubünden lotet zurzeit ganz praxisnah aus, ob und wie Roboter in Altersheimen eingesetzt werden könnten. Erste Tests laufen im St. Gallischen Rorschach. Sarah Hauschild war dort.
In einer Industriehalle haben die Forscher den Grundriss eines Altersheims nachgebaut, samt Betten und Stühlen. Durch die simulierten Gänge surrt nun ein Roboter. Er fährt in ein Zimmer, stoppt, begrüßt eine Testperson.
Hallo. Darf ich Ihnen Ihr Getränk anbieten?
Ja, gerne.
Mit den Greifzangen seines langen Arms reicht der Roboter der Testperson einen Becher Wasser.
Bitte berühren Sie einen farbigen Punkt auf meinen Fingern. Danach lasse ich Ihr Getränk los. Aufgepasst, ich lasse jetzt los. Trinken ist gesund.
Dann verlässt der Roboter das Zimmer, fährt zurück zu seiner Ladestation. Die Projektbeteiligten diskutieren den Test.
Und Stimmen, haben die noch andere Stimmen? Ich finde, die ist recht harsch. Also,
im Hintergrund steht Andreas Ziltener. Der Professor für Innovationsmanagement der Fachhochschule Graubünden hat das Projekt lanciert. Nun erklärt er, was die Roboter im aktuellen Test bereits können.
Also, wir haben zwei Roboter jetzt da, die Gymnastikübungen mit den Betagten machen. Und die sind relativ einfach, das ist zum Teil Sitz-Tai-Chi, heisst das, also machen wir wirklich im Sitzen, einfach die Mobilität erhalten.
Der Roboter kann Turnübungen vorzeigen, Witze erzählen und betagte Menschen zu Gedächtnisspielen animieren. Der Professor sagt, es gehe in Zukunft aber auch darum, Roboter zu entwickeln, welche pflegebedürftigen Menschen mehr Autonomie bringen. Ein Rollstuhl, der selbstständig in den Garten des Altersheims fährt zum Beispiel, oder eine fahrbare Toilette.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich nicht mehr selber aufs WC gehen kann, und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, jetzt kann ich eine Maschine rufen, die mir hilft, auf die Toilette zu gehen, oder ich muss eine Pflegerin oder einen Pfleger rufen, dann würde ich ganz ehrlich gesagt lieber Maschinen rufen.
Potenzial sieht Andreas Ziltener nicht nur für die Bewohner eines Altersheims, sondern auch für die Pflegefachleute. Mit dem Personal eines am Projekt beteiligten Altersheims wurde eine Art Wunschroboter entworfen. Eine Maschine, die Getränke verteilen kann, beim Putzen hilft, den Abfall durch lange Gänge schiebt. Arbeiten auf der Pflegestation von Robotern erledigt, Menschen von Maschinen statt von anderen Menschen betreut? Solche Szenarien sind mit Risiken verbunden. Dazu sagt Pflegeforscherin Nicole Ziegan von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Also es besteht ja ein Zeitdruck. Wir haben zu wenig Personal und deswegen ist es ganz wichtig, dass man so immer wiederholende Tätigkeiten, dass man die durchaus einem Roboter übergeben kann. Aber die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Pflegerische, das muss wirklich von Mensch zu Mensch erfolgen.
Noch erhalten Bewohner und Bewohnerinnen im Altersheim ihr Glas Wasser von echten Menschen. Gut so, denn vorläufig hat der getestete Roboter in der Industriehalle in Rorschach noch Mühe. Das zeigt der nächste Test. Beim Versuch einer Person, einen Becher Wasser zu reichen, greift der Roboterarm daneben, der Wasserbecher rollt über den Fußboden. Test missglückt.
Hier ist Ihr Getränk. Bitte nehmen Sie einen Schluck. Trinken ist wichtig. Auf Wiedersehen.
Ade.
Noch klappt hier nicht alles, aber die Entwicklung scheint klar. Solche Roboter sollen die Pflegefachfrauen und Männer dereinst unterstützen und vielleicht einmal sogar ersetzen. Was vielleicht ökonomisch Sinn macht, wirft aber auch ethische Fragen auf. Die versuchen wir mit Nicola Biller-Andorno zu klären. Sie ist Professorin für biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. Ich habe sie gefragt, was halten Sie grundsätzlich von Robotern in der Pflege als Ethikerin?
Grundsätzlich eröffnen uns Roboter natürlich ganz viele Möglichkeiten, das Wohlbefinden und die Autonomie von pflegebedürftigen Menschen zu stärken und zugleich auch pflegende Angehörige zu entlasten. Aber wie meistens, wenn es um den Einsatz von Technologien geht, kommt es ganz darauf an, was wir daraus machen. Man kann sich auch Szenarien vorstellen, in denen Roboter so programmiert werden, dass sie ihre Schützlinge zum Beispiel in einer unerwünschten Weise überwachen oder bedrängen. Also zum Beispiel mehr zu trinken, auch wenn man gar nichts mehr trinken will, oder die Gymnastikübung nochmal zu machen, die einem aber wehtut, oder die Pille zu nehmen, die man eigentlich gar nicht mehr nehmen wollte. Dann würden Roboter unsere Freiheit eher wieder einschränken. Aber wir dürfen dabei, und das ist auch ganz wichtig, nicht nur auf den Roboter schauen, denn der per se ist natürlich weder gut noch böse, sondern es kommt auf die Schnittstelle von Mensch und Maschine an. Und eine ganz wichtige Frage ist da zum Beispiel, welche Daten so ein Roboter über die pflegebedürftige Person sammelt und wer zu diesen Daten Zugang haben soll. Solche Fragen muss man frühzeitig schon in der Designphase diskutieren.
Es ist also eine ganze Palette, die man beachten sollte. Vielleicht müssen wir auch unterscheiden zwischen Maschinen, die keine menschlichen Züge aufweisen, wie zum Beispiel die selbstfahrende Toilette, die der Professor im Bericht eher benutzen würde, als die Pflegerin rufen, und Pflegerobotern, die quasi Menschen ähneln und auch interagieren und sprechen.
Ja, vielleicht. Die Form, die diese Roboter oder Assistenzsysteme annehmen, die können wir natürlich gestalten. Und das ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich, ob wir uns vorstellen können, mit einem Androiden zu plaudern, ob wir lieber einen kleinen Roboterhund hätten oder ob uns ein Chatbot ausreicht, den wir auf dem Handy installiert haben. Wichtig ist, denke ich, dass wir die Wahl haben und dass uns nicht verheimlicht wird, dass wir es mit einem Roboter zu tun haben.
Welche Folgen hat es eigentlich für eine Gesellschaft, wenn wir die Pflege der Betagten oder auch der Behinderten Robotern überlassen?
Also ich denke, die Tatsache, dass wir nach einer technologischen Lösung für die Pflege suchen, ist natürlich auch ein Indikator dafür, dass es zu wenig Menschen gibt, die diesen Beruf wählen möchten oder dass wir nicht bereit sind, diese Tätigkeit entsprechend zu honorieren. Wenn wir jetzt schon wissen, dass wir dazu tendieren, die Pflege von Betagten oder Behinderten zu wenig zu schätzen, dann sollten wir jetzt alles dran setzen, dass wir die Technologie so gestalten, dass diese Berufe oder die Pflegetätigkeiten allgemein attraktiver werden und dass sich die Pflegenden mit Lust und Zeit den pflegebedürftigen Menschen widmen können, auch gern mit Unterstützung von Robotern.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt, dass diejenigen, die mehr Geld haben, sich einen Pfleger, eine Pflegerin aus Fleisch und Blut leisten können und die anderen nur einen Chatbot?
Genau, das ist im Augenblick die offene Frage. Werden Pflegeroboter das Luxussegment sein? Werden diese Roboter sehr teuer sein und nur wenige können sie sich's leisten? Oder werden dann Roboter im Gegensatz die Billigvariante sein statt einem echten Menschen? Und da ist es extrem wichtig, dass wir schauen, dass möglichst viele von uns die Wahlfreiheit haben, dass wir gemeinsam schauen können, welche Kombination passt am besten für welchen Menschen und dass wir auf die individuellen Bedürfnisse reagieren können und den besten Technologie-Mensch-Mix hinbekommen.
Sagt Nicola Bella Andano, Professorin für biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. 13 Uhr, Zeit für die Abstimmungskontroverse im Rendezvous zur Frage, sollen Familien bei den direkten Bundessteuern mehr Kinderabzüge geltend machen dürfen? Antworten der Nationalräte Beat Jans, SP und Philipp Kutter, CVP, gibt es im 1. und 4. nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
In Japan hat Regierungschef Shinzo Abe seinen Rücktritt angekündigt wegen gesundheitlicher Probleme. Er bleibe so lange im Amt, bis ein Nachfolger feststehe, sagte Abe. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet für die Schweiz und Liechtenstein 340 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb 24 Stunden. Gestern waren es 361. Zudem meldet das BAG einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Der finanzielle Schaden der Schweizer Spitäler beläuft sich im ersten Halbjahr nach einer Schätzung auf insgesamt rund 1,3 Milliarden Franken. Dies, weil während der Corona-Maßnahmen im Frühling nur dringend notwendige medizinische Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden durften.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.